Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Prentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt. Heute wird's richtig spannend, denn wir sprechen über ein Thema, was viele komplett unterschätzen, obwohl es massivst darüber entscheidet, wie viel Energie, Fokus und mentale Stabilität wir im Alltag haben. Wir reden über die Darm-Hirn-Achse. Also die Frage, warum und wie beeinflusst dein Darm auch deine Stressresilienz, deine Stimmung, dein Antrieb, Energie und auch die mentale Performance damit? Und dafür spreche ich heute mit der lieben Sarah. Sie ist Darmtherapeutin. Wir sprechen darüber, wie Stress eben das Mikrobiom verändert, aber auch andersrum, also wie der Darm wiederum den Körper stresst. Also in beide Richtungen auf dieser Achse bewegen wir uns. Wir schauen holistisch auf das Thema Stressresilienz und was es eben dann braucht, um eine gute Energie und eine Ausgeglichenheit zu erreichen. Und es zeigt ja auch schon, warum das zum achtsamen Ballern dazugehört. Dein Darm ist ein wesentlicher Hebel zum achtsamen Ballern. Denn nur wenn du auch auf den achtest, kannst du langfristig in deiner besten Energie und Leistungsfähigkeit sein. Also schnapp dir was zum Notieren und los geht's.
Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
Ja, sehr gern. Ja, und eigentlich auch total witzig, wenn man mal überlegt, wie wir uns kennengelernt haben, wie das entstanden ist.
Absolut.
War ja eigentlich so total spontan, dass wir einen LinkedIn-Call hatten und in dem dann spontan entschlossen haben, nach Kapstadt zu gehen. Und in Kapstadt dann schon direkt am Tag 1 gemerkt haben, wie wichtig eigentlich so diese Darm-Hirn-Achsen-Geschichte ist, weil natürlich super viele Unternehmer direkt uns von ihren Toilettengängen-Thema erzählt haben. Auf meinem Ohr höre ich natürlich innere Antreiber, Stress, so diese ganzen Geschichten. Und auf deinem Ohr, ja, kommt wahrscheinlich die ganzen Darmsachen an.
Total. Vor allem fand ich das jetzt total verrückt. Erstmal, wie viele Leute uns angesprochen haben, wie sehr sie uns auch direkt vertraut haben.
Voll.
Mit den Storys. Aber auch die, ja, mehr oder weniger auch langen Leidensgeschichten, die da vielleicht auch teilweise schon hinterstanden. Und ja, was für eine Relevanz einfach das Thema Darmgesundheit hat und wie wenig da wirklich noch hingeschaut wird bisher.
Also Tag 1, mindestens 5 Darmgeschichten und gute Gespräche, natürlich auch über andere Dinge. Wir haben natürlich nicht nur über Darm gesprochen, aber zeigt eben, wie wichtig es ist und wie wenig es aber eben auch in der Praxis umgesetzt wird oder auch in unserem Gesundheitssystem. Und ja, da können wir heute ein bisschen was ändern, ein bisschen Awareness schaffen, ein bisschen aufklären. Ich habe natürlich einige Fragen mitgebracht. Ich habe mich natürlich auch vorher nochmal beschäftigt und da bin ich auf eine Studie gestoßen mit ein paar, wie so häufig natürlich, Mäusen. Und die Mäuse wurden erst wohl laut der Studie Stress ausgesetzt und dann haben die natürlich entsprechende Symptome bekommen. Also können wir bei Menschen ja ähnlich beobachten, wenn ich lange Stress ausgesetzt bin, was entwickle ich? Stress, Angst, Depressionsverhalten, Rückzug. Dann transplantierten die Forscher das Darmmikrobiom dieser gestressten Mäuse auf gesunde Mäuse. Und das Ergebnis war total spannend. Und da werde ich jetzt gleich fragen, wie kann das sein? Die eigentlich vorher gesunden Mäuse, die dann das Darmmikrobiom von den gestressten Mäusen transplantiert bekommen haben, entwickelten dann ähnliche Angst- und Stresssymptome und zeigten das im Verhalten. Und das ist ja total krass. Also ich nehme quasi einfach nur Darminhalt von einer gestressten Maus in eine nicht gestresste Maus und dann ist die auch gestresst. So, jetzt frage ich natürlich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es da so einen schnellen, vor allem auch Zusammenhang gibt?
Ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr spannende Studie. Also voll verrückt, dass das auch so schnell halt beobachtet wurde. Im Prinzip würde ich sagen, ergibt es total Sinn. Aktuelle wissenschaftliche Stand ja aussagt letztendlich, dass natürlich zum Beispiel durch die Darm-Hirn-Achse letztendlich alles irgendwo zusammenhängt, dass in unserem Mikrobiom natürlich verschiedene Botenstoffe und Co. natürlich mit dem Hirn total zusammenhängen und das eben entsprechend auch unsere Stimmung beeinflussen kann. Angstzustände, natürlich muss man immer sagen, das ist ein komplexes System, was man natürlich nicht nur im Darm anschauen sollte, aber letztendlich unsere Darmbakterien haben so einen großen Einfluss auf unsere Psyche letztendlich auch.
Ja. Und das ist quasi die Darm-Hirn-Achse. Also wie kann sich der Hörer jetzt die Achse vorstellen? Ist das wie so eine Linie, die wir im Körper haben zwischen Darm und Hirn? Oder was ist diese Achse? Gibt es die wirklich?
Genau, also die Darm-Hirn-Achse gibt es tatsächlich wirklich. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Kommunikation in beide Richtungen, also vom Darm ins Hirn und eben auch in die andere Richtung. Also der Darm schickt Informationen nach oben und das Hirn schickt eben Informationen nach unten. Genau, der wichtigste Nervenweg dabei ist ja auch der Vagusnerv. Mhm. Den haben bestimmt auch der ein oder andere schon mal gehört.
Ja, meine Kunden hoffentlich. Ich hoffe, sie erinnern sich dran. Vagusnerv, Stressresilienz, ja.
Genau, und das ist ja mit so der wichtigste Nervenweg. Und das kann man sich ja wirklich so vorstellen wie so eine Nervenautobahn, wo halt ständig Signale hin und her geschickt werden. Und da spielen natürlich auch noch Hormone eine Rolle, Immunbotenstoffe, aber eben natürlich auch Stoffe, die unser Mikrobiom bzw. unsere Darmbakterien auch produzieren. In der Darmwand letztendlich sitzen ja auch Millionen von Nervenzellen, die damit natürlich auch eine ganze Menge zu tun haben, weil der Darm halt so ein hochkomplexes Kommunikationsorgan irgendwo auch ist. Genau, ein wichtiger Teil läuft eben auch über diese Neurotransmitter ab, über chemische Botenstoffe.
Okay, das heißt quasi, wie es meinem Darm geht, entscheidet, wie viele, ob ich mehr oder weniger Neurotransmitter habe, die natürlich neuronal super viel machen. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch diese Nervenbahnen, Nervenfasern in der Darmwand, die nochmal eine zusätzliche Rolle spielen.
Genau, so kannst du dir das vorstellen. Und vor allem unsere Darmbakterien sind eben auch dafür zuständig mit, wie viel Dopamin, also unser Glückshormon, irgendwo produziert wird. GABA ist so ein eher beruhigender Botenstoff. Ein großer Teil des körpereigenen Serotonins wird eben auch im Darm gebildet, da in speziellen Zellen eben auch der Darmschleimhaut. Unsere Darmbakterien können außerdem eben Substanzen produzieren, die direkt oder auch indirekt auf diese Neurotransmittersysteme eben auch einwirken. Da werden wir eben wieder, wie vorhin schon gesagt, bei dem Thema Serotonin, Dopamin, GABA. Genau, also man kann grundsätzlich auf jeden Fall sagen, über das Mikrobiom und die Darmschleimhaut werden eben Botenstoffe mit beeinflusst, die dann wiederum unsere Stimmung, unser Stressempfinden, unsere Beruhigungsfähigkeit mitsteuern, ohne dass wir das vielleicht auch so bewusst merken würden. Weil das ist ja was,
klar,
da gucken wir eigentlich in der Regel gar nicht hin.
Wir denken ja immer, der Stress ist im Außen.
Genau. Ja. Wir haben halt einfach diesen permanenten Austausch, den man sich einfach wirklich vorstellen kann wie so ein Feuern von Signalen von oben nach unten und genau in die andere Richtung eben. Wenn eben alles im Gleichgewicht ist, kann man sich das vorstellen, dass dieser Verkehr, also dieser Verkehr auf dieser Nervenautobahn im Prinzip halt total ruhig und geordnet abläuft, also auch Verdauung, Stimmung, Schlaf, Konzentration und so weiter. Alles arbeitet irgendwie zusammen und ist einfach in der Balance, so kann man sich das ja ganz grob vorstellen. Wenn aber dieses System halt gestört wird, also in diesem System einfach Störungen entstehen, sei es zum Beispiel durch super viel anhaltenden Stress, durch Entzündungen, durch auch Entzündungen im Darm zum Beispiel, was natürlich auch dann wieder sehr mit der Ernährung zusammenhängt, kann es eben auch zu einer Verschiebung im Mikrobiom kommen. Und dann kann das natürlich auch wiederum bedeuten, dass andere Signale im Gehirn ankommen. Also zum Beispiel mehr sowas wie Anspannung, Unruhe, dieser Alarmmodus, den man so ein bisschen oft auch nennt. Umgekehrt eben auch, wenn man eine Zeit lang sehr stark mental auch belastet ist und auch dein Nervensystem halt die ganze Zeit aktiv ist, verändert das wiederum halt auch oft den Darm. Zum Beispiel wird die Durchblutung im Darm verändert oder auch die Beweglichkeit, also die Motilität und auch die Schleimhaut kann sich natürlich verändern. Das kann sich dann unterschiedlich zeigen. Zum Beispiel, dass die Darmbarriere durchlässiger wird. Das kennt man natürlich auch so unter diesem typischen Leaky Gut. Bedeutet also auf jeden Fall, Darm und Gehirn können sich gegenseitig beeinflussen oder tun es auf jeden Fall auch. Und zwar dauerhaft, ohne dass wir es mitbekommen.
Ja.
Aber das steht definitiv im Zusammenhang.
Das waren jetzt super viele wichtige Informationen. Es ist ja so komplex. Also so viele verschiedene Wirkzusammenhänge. Das heißt, zusammenfassend nochmal, zuletzt hast du jetzt gesagt, diesen Zusammenhang gibt es eben in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich Stress habe, kann das dann meinen Darm stressen? Wenn mein Darm Stress hat, weil er vielleicht nicht gut in Schuss ist durch Ernährung, kann das dann meinen Kopf stressen, sage ich mal. Das heißt, ich kann mich gestresst fühlen und das kann durch den Darm sein. kann durch den Kopf sein, es kann durch beides sein, weil sich beides ja auch hochschaukelt.
Ganz genau.
Diese bidirektionalen Zusammenhänge schaukeln sich ja auch oft hoch. Je schlechter Darm, desto schlechter Kopf, desto schlechter Kopf, desto schlechter Darm. Und dann wird es immer schlimmer und irgendwann fühle ich mich super, super gestresst und habe ja auch keine Stressresilienz dann mehr, um auf die äußeren Sachen entsprechend einzugehen.
Absolut, das hast du gut zusammengefasst. Und deshalb finde ich persönlich, und du bist da, glaube ich, total auf meiner Seite, sonst würden wir uns hier nicht treffen, deswegen ist es halt so wichtig, diese beiden Bereiche auch mitzunehmen.
Total.
Und nicht irgendwie nur einen Bereich irgendwie anzugucken und nicht den anderen komplett hinunterfallen zu lassen.
Ja, das ist ja wie, als würde ich an dem einen Zahnrad drehen, aber eben nicht am anderen und dann bewegt sich eben dann langfristig auch nichts. Genau. Was ich nochmal markieren wollte, vorher noch, hast du ja auch nochmal von diesen Neurotransmittern gesprochen. Wir werden sicherlich jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, aber um es nochmal zusammenzufassen, für eine gute Stressresilienz brauche ich bestimmte Neurotransmitter. Glückshormon, Serotonin wirkt ausgleichend, GABA, Anti-Angst, Neurotransmitter. Und das wissen wir schon lange. Und auch die Studie, von der ich gesprochen habe, die ist von 2019. Wie kann es sein, dass wir das schon so lange wissen, dass wir diese Neurotransmitter brauchen und wir führen sie durch bestimmte Psychopharmaka künstlich zu, SSRI, Antidepressiva Beispiel, um diese Neurotransmitter zu erzeugen. Aber niemand fragt mal nach dem Darm. Also niemand fragt mal, hey, wie geht's in deinem Darm? Kannst du überhaupt aktuell Glückshormone, Serotonin, GABA, was auch immer, bilden oder ist da vielleicht ein Schwachpunkt?
Das ist eine super spannende Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn ich mit Klienten arbeite, dann bin ich immer wieder fasziniert, dass nicht einmal auf die Ernährung geachtet wird, geschweige denn auf den Darm.
Ja.
Irgendwo fehlt da auf jeden Fall noch was im System.
Total. Und wenn ich ehrlich bin als Psychotherapeutin, du lernst das in deiner Approbation auch mit keinem einzigen Wort. Also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, aber ich bin mir recht sicher, dass es nicht im Repetitorium steht, dass wenn ein Depressiver oder ein Gestresster oder je nachdem, worüber wir gerade sprechen, heute geht es ja hier um Stress, zu dir kommt, dass du dann auch mal nach dem Darm fragst. So, das musste ich jetzt erst mir selber, auch natürlich durch die Arbeit im Lanzerhof, wo wir sehr holistisch gearbeitet haben und durch solche Gespräche, wie wir jetzt führen, selber aneignen. Und es ist total schade, weil ich glaube, es braucht mehr von diesen holistischen Arbeitsweisen. Und auch, weil ich gerade vom Lanzerhof spreche, da waren natürlich super viele gestresste Unternehmer. Und die haben auch alle Darmprobleme. Und am Ende weißt du ja gar nicht mehr, Henne-Ei, okay, was ist jetzt das Hauptding? Aber am Ende ist es auch egal, weil wir haben ja schon gesagt, an beiden Dingen anzusetzen wäre dann der sinnvolle Weg, um eben auch wirklich voranzukommen.
Absolut.
Okay, das heißt, wir haben jetzt geklärt, die Darmhirnachse, ja, sie gibt es wirklich. Sie hat verschiedene Zusammenhänge in beide Richtungen, super komplex. Und wenn wir jetzt natürlich mehr jetzt in Richtung Stress gehen, was hat das jetzt Ganze mit Stress zu tun? Also wie genau ist der Darm dann mit meiner Stressresilienz und meinem Nervensystem verbunden? Das heißt, welche Hebel habe ich, um an meiner Stressresilienz zu arbeiten, jenseits von Atmen und Achtsamkeitsübungen, sondern eben auch vielleicht über den Darm. Wie ist jetzt der Mechanismus ganz genau zwischen Darm und Nervensystem? Das ist ja so das, aus meinem Verständnis heraus, Nervensystem ist quasi Stressresilienz. Das entscheidet, sind wir gerade okay, sind wir entspannt oder sind wir im Fight-or-Flight-Mode? Wie ist da der Mechanismus?
Ich würde sagen, die meisten denken halt beim Thema Stress zuerst immer an den Kopf. Also sowas wie To-Do-Listen, irgendwie mentale Belastung von außen, Erwartungen, Druck und Co. Und da entsteht natürlich irgendwo das Gefühl, das jeder kennt, irgendwie man ist gestresst. Stress ist halt nicht nur so dieses Gefühl, sondern eben auch ein totaler körperlicher Zustand irgendwo. Das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Und dahinter ist natürlich auch der Mechanismus, dass Hormone, Nervensystem, Immunsystem alles irgendwo auch in den Stressmodus umschaltet.
Klar.
Genau, weil wenn wir eben in Stress geraten, dann aktiviert sich natürlich auch unser autonomes Nervensystem. Der Sympathikus, also der Teil, der eben auch dafür sorgt, dass wir unsere Leistung steigern können in Stress- und Notfallsituationen und Co. Mhm. Genau, der Gegenspieler dazu wäre natürlich der Parasympathikus, also der vor allem in den Ruhe Phasen, irgendwie grundlegende Aufgaben irgendwie übernimmt oder in den Fokus stellt, sowas wie Regeneration, Verdauung und Co. Und was das natürlich bedeutet, ist, im Stress übernimmt eben dieser Sympathikus das Steuer und Verdauung, Regeneration, Darmdurchblutung geraten halt eher in den Hintergrund.
Ja, was ja früher auch Sinn gemacht hat, ne? Evolutionär.
Genau.
Wenn der Tiger kommt,
genau, kann
ich auf Toilette gehen.
Ja, das ist immer dieses richtig gute Beispiel dafür, aber unser Körper ist ja einfach auch noch total geprägt dahin. Also auch wenn das schon lange zurückliegt, aber die Mechanismen sind ja dieselben geblieben. Wenn man halt einfach dauerhaft unter Strom steht, weil man zum Beispiel, wie bei dir jetzt auch bei Unternehmern, dauerhaft irgendwie super viel Verantwortung trägt, ständig irgendwie erreichbar sein muss. Das kennt, glaube ich, auch jeder in der heutigen Zeit. Da ist der
Sympathikus immer an bei dir.
Ganz schlecht, genau. Und irgendwie mental auch nie runterkommt. Ja. Ich glaube, das vergessen wir so häufig in unserem Alltag, einfach mal wirklich abzuschalten. Und das ist auch super schwierig natürlich.
Ja.
Genau, aber dann läuft natürlich irgendwo im Hintergrund einfach so ein Programm, Verdauung wird gedrosselt, Durchblutung im Darm reduziert sich irgendwo auch. Die Schleimhaut, die eigentlich ja immer gut in Schuss sein sollte, oder der Schleimhautaufbau von unserem Darm und die Regeneration kommen eben auch einfach zu kurz. Wenn das natürlich kurzzeitig passiert, ist das natürlich irgendwo nicht schlimm, so ein paar Tage. Aber wenn dieser Zustand halt über Monate und Jahre bestehen bleibt, dann wird es halt ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Weil dann kann sich der Darm oder die Struktur im Darm natürlich auch verändern. Bedeutet auch die Barriere, also unsere Darmbarriere, die ja super wichtig ist. Also die Darmwand, die halt eigentlich wie so ein selektierender Filter irgendwo auch agiert, kann halt durchlässiger werden. Dann passiert das, was wir auch unter Leaky Gut verstehen. Was bedeutet das eigentlich? Was passiert, wenn die Darmschleimhaut irgendwo auch durchlässiger wird? Das bedeutet, dass zum Beispiel Toxine oder aber auch Bakterien, Fragmente und Co. eben in Kontakt mit unseren Immunzellen kommen. Die sitzen halt unter der Schleimhaut und können dann letztendlich auch in den Blut- und in den Lymphkreislauf gelangen. Und das kann dann wiederum natürlich dazu führen, dass das System irgendwann halt auch mit so einer leichten chronischen Entzündungsreaktion reagiert. Das ist dann nicht so eine akute Erkrankung, so ein riesiges Feuer oder so, sondern immer so ein loderndes, kleines
Diese Feuerchen. Low-grade Inflammation, von denen manche sprechen, die ich aber gar nicht unbedingt merke und auch nicht im Blutbild sehe. Ne?
Ja, genau.
So einen normalen CRP-Wert jedenfalls.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Genau, und das wirkt sich natürlich dann auch irgendwo auf den ganzen Körper aus, inklusive natürlich unserem Gehirn. Das ist ja das Spannende. Weil diese Entzündungsbotenstoffe können halt einfach wiederum diese Bereiche beeinflussen, die halt für Stimmung, Motivation,
Energie, Schlaf wahrscheinlich auch dann.
Genau, und Stressregulation halt zuständig sind.
Ja, eigentlich total logisch. Ne? Also das wissen wir auch, dass leicht erhöhte Entzündungswerte mit dem Wohlbefinden total viel machen. So innerlich unruhig machen, getrieben machen. Und dann denken wir vielleicht, wir sind gestresst oder sind auch gestresst, aber der Stress kommt vielleicht eben aus den Toxinen im Körper, die durch den durchlässigen Darm gekommen sind.
Ist halt quasi so eine Art Kreislauf, so kann man sich das einfach wirklich vorstellen.
Ja.
Um das vielleicht auch mal so ganz kurz und knapp zu fassen. Also
klar.
Stress kann den Darm verändern, der Darm kann sich entzünden, das Mikrobiom verschiebt sich, der Darm sendet dann eher Signale an das Gehirn, die eher so Alarmsignale sind.
Ja.
Genau, und das Gehirn steht dann einfach noch mehr unter Stress.
Und ein Mechanismus ist quasi dann diese Low-Grade Inflammation. Aber eben auch, wie wir vor uns gelernt haben, eben die Neurotransmitter, die sich dann entsprechend verändern, wenn der Darm sich verändert, Mikrobiom verschiebt sich, dann können vielleicht bestimmte Neurotransmitter nicht gebildet werden, die aber für die Stressresilienz eben wichtig sind. Das sind so diese Hauptmechanismen, die wir uns so vorstellen können. Und wenn wir jetzt ein bisschen praktischer wären, also der Hörer musste sich jetzt schon viel Theorie anhören, woran könnte ich denn jetzt vielleicht im Alltag merken, dass ein Hebel meiner Stressresilienz im Darm liegen kann? Kann man das überhaupt merken? Gibt es da Symptome? Müssen wir auf Symptome achten? Reden wir von Krankheit? Oder ist es generell vielleicht wichtig, auf die Darmgesundheit zu achten, wenn ich achtsam ballern will? Also wenn ich eine gute Stressresilienz haben möchte, eine gute Energie, ausgeglichen sein will, kann man dann eben auch Diagnostik machen? Muss man Diagnostik machen? Oder würdest du einfach sagen, hey, es ist für jeden grundlegend wichtig?
Also ich würde sagen, jeder sollte auf seine Darmgesundheit achten. Ich denke, das ist wirklich ein Thema, das kommt ein Glück immer mehr irgendwo hoch und bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, was auch super gut ist. Die Menschen werden irgendwie immer kränker und man fragt sich, wo kommt es denn her? Und wie merkt man das vielleicht auch, dass beispielsweise im Darm irgendwas nicht stimmt oder eben auch man dadurch vielleicht auch die Stressresilienz steigern kann? Also so typische Zeichen, die man wahrnehmen kann, würde ich sagen, sind sowas wie die Verdauung ist mal zu schnell, mal zu langsam. Man hat regelmäßig Blähbauch, Völlegefühl oder so nach dem Essen, starke Cravings, also Heißhunger oder eben auch das Sättigungsgefühl kann anders sein als früher oder aber auch der Schlaf ist unruhig, aber natürlich auch sowas wie das Konzentrationsstörung. Also das ist auch, glaube ich, ganz typisch. Man denkt sich, okay, keine Ahnung, warum fühle ich mich so
Brain fogged,
genau. Ja. Oder auch Stimmungsschwankungen, aber natürlich auch sowas wie erhöhte Infektanfälligkeit. Da wundert man sich, wie häufig sich das Ganze verbessern kann, wenn der Darm eben gut aufgestellt ist oder alleine man schon auf seine Ernährung achtet. Weil das können auf jeden Fall Hinweise darauf sein, dass der Darm und das Nervensystem gerade nicht so optimal zusammenspielen.
Und wenn du sagst, zu langsam oder zu schnell, können wir über das zu langsam mal kurz sprechen? Weil im Lanzerhof hieß es immer, wer pressen muss, hat schon verloren. Kannst du dazu was sagen? Also weil ich glaube, dass wir viel mehr als normal wahrnehmen, was vielleicht schon einfach nicht günstig ist, weil die Transitzeit, sagt man ja, also die Zeit, wenn ich esse bis zu Stuhlgang, einfach vielleicht zu lang ist, dadurch vielleicht wieder auch Verschiebungen im Mikrobiom stattfinden. Also wie würdest du diesen Satz vom Lanzerhof unterschreiben? Oder was ist zu langsam? Wie lang sollte Stuhlgang brauchen?
Man kann das nicht so komplett verallgemeinern, also nicht jedes gilt für jeden, aber ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, weil wenn man jetzt nur alle paar Tage mal sich entleert, würde ich sagen, ist das kein so gutes Zeichen.
Ja.
Also, weil man kippt natürlich irgendwo sonst immer weiter was oben drauf und das staut sich natürlich irgendwo im Körper an, wo es eigentlich raus möchte. Da spielt natürlich auch Flüssigkeitszufuhr und Bewegung dann wiederum eine richtig große Rolle.
Genau, also das waren jetzt einige wirklich Warnzeichen auch, die der Darm senden kann. Aber ich habe es jetzt auch so verstanden, dass wir es vielleicht gar nicht unbedingt merken, dass wir noch einen Spielraum nach oben hätten. Da müssen wir jetzt gar nicht von Krankheit sprechen. Also ich habe ein Darmproblem, sondern gerade Longevity-Medizin ist ja quasi auch ansetzend, bevor die Krankheit entsteht. Und die bestmögliche, optimale Energie und Gesundheit zu erzeugen. Das heißt, ich möchte vielleicht einfach auf allen Ebenen sowieso was für mich tun und möchte deshalb vielleicht auch meinen Darm gesund halten, präventiv, damit ich auch stressresilient bleibe. Ne? Weil wir wissen ja nicht, wie es vielleicht im Darm aussieht, wenn ich es eben nicht messe, aber es macht ohnehin Sinn, da so ein bisschen drauf zu achten und Awareness zu haben.
Genau, und das kann man sich tatsächlich in einer Mikrobiomanalyse anschauen. Und da kann man viele Dinge diagnostizieren, aber man kann vor allem gucken auf zum Beispiel sowas wie Diversität, also wie viele unterschiedliche Bakterienstämme sind eigentlich im Darm zu finden, weil eine höhere Vielfalt spricht in der Regel für mehr Resilienz und Stabilität, aber auch sowas wie den pH-Wert des Stuhls oder auch Marker der Barriere unseres Darms.
Das Zonulin dann?
Genau, zum Beispiel das Zonulin. Oder auch sowas wie bestimmte bakterielle Muster, die dann eher für mehr entzündungsfördernde Bakterien sprechen oder eben eher die Entzündung eher reduzieren.
Okay, das heißt, ich kann prinzipiell, wenn ich sage, mich interessiert das, kann ich mal eine ordentliche Mikrobiomanalyse machen. Ich glaube, da gibt es auch so, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil es auch so ein paar nicht so gute Anbieter gibt, aber sollte man sich vielleicht vorher informieren, ob das denn auch wirklich Hand und Fuß hat.
Genau, auf jeden Fall. Also ich würde da immer auch empfehlen, darauf zu achten, wenn man zum Beispiel auch jetzt keinen Test vielleicht aus dem Internet nimmt, dass man darauf achtet, mit auch einem Labor zusammenzuarbeiten und vor allem auch darauf zu achten, das kann man auch als Privatperson machen, aber vor allem darauf zu achten, dass die Stuhlprobe zum Beispiel per Kurier abgeholt wird und nicht in der Post einige Tage festhängt, weil sonst ist die meistens nicht aussagekräftig.
Ja, das ist dann auch schade, man bezahlt so recht viel Geld, glaube ich, für das günstigste Test. Okay, gut. Das heißt, man kann Diagnostik machen oder man sagt, hey, es ist sowieso wichtig, dass mein Darm gesund geht, dass dem gut geht. Dann achte ich jetzt auf ein paar Dinge, zu denen wir ja auch gleich noch kommen werden.
Ein kleiner wichtiger Punkt, den ich, glaube ich, noch einwerfen möchte, ist auf jeden Fall auch das Thema Mikronährstoffe, weil die eben auch gar nicht so wenig mit dem Darm zu tun haben. Und auch beim Thema Darmbarriere und Immunsystem, Stressregulation und Co. finde ich das immer super wichtig, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Auch wenn das vielleicht nicht jeder Arzt befürwortet, finde ich das super wichtig, gerade wenn man auch zum Beispiel wirklich den Fokus auf den Darm setzen will oder aber auch vielleicht sogar eine chronische Darmerkrankung oder ähnliches hat, lohnt sich immer ein Blick auf sowas wie Omega-3, Zink, Vitamin D, B-Vitamine und Co. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, die da spannend sein könnte.
Ja, weil die eben auch entscheiden, wie gut kann mein Darm überhaupt arbeiten und Dinge aufnehmen, oder?
Ganz genau. Also die entscheiden vor allem auch darüber, wie zum Beispiel auch sich natürlich die Barriere und Co. aufbauen können. Wenn dann natürlich überall Mängelzustände sind, dann hat das System irgendwo auch gar keinen Baustein, um da wirklich ja wieder stark zu werden.
So, jetzt interessiert die Hörer natürlich, okay, ja schön, was kann ich jetzt aber machen? Also ob ich jetzt Diagnostik mache oder nicht. Die erste Frage ist ja dann natürlich, wie kann ich jetzt mein Mikrobiom gesund halten, divers halten, Dysbiosen vorbeugen, also Ungleichgewichte vorbeugen und eben auch mein Entzündungslevel niedrig halten? Was würdest du sagen, wären so die Haupthebel generell erstmal?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, das Mikrobiom liebt Vielfalt. Das ist so Punkt 1. Genauso wie Ballaststoffe, die halt super wichtiges Baumaterial auch sind für die Darmbakterien. Und damit eben auch die Darmbarriere stark sein kann. Und auch sowas wie fermentierte Lebensmittel, hochwertige Fette, wie zum Beispiel Omega-3, was wir eben gerade schon mal erwähnt haben. Und aber auch ganz wichtig, auf der anderen Seite lohnt sich der Blick darauf, die Dinge zu reduzieren, die halt vor allem Entzündungen fördern.
Klar.
Meistens ist es halt tatsächlich so banal, erstmal zu starten. Also nicht mit jedem würde ich sagen, du musst sofort auch irgendwie dein Mikrobiom analysieren lassen. Wenn man es will, macht es Sinn. Aber erstmal zu gucken, hey, was ist so der kleinstmögliche Step? Und das ist meistens einfacher, als man denkt. Und banaler, als man denkt. Also wirklich sowas wie super stark verarbeitete Lebensmittel, zugesetzten Zucker, viel Alkohol und Co. wegzulassen, hat meistens schon mal einen riesengroßen Einfluss.
Klar.
Aber natürlich auch nicht nur Ernährung, aber eben auch immer diesen Lifestyle-Faktor mitzudenken. Aber das hatten wir jetzt auch schon vorhin so ein bisschen diskutiert, sei es Schlaf, Bewegung, Nervensystem. Super klar. Wichtig, da eben auch mitzudenken.
Okay, das heißt also, für meinen Darm möchte ich eben niedrige Entzündungslevel und auch eine Vielfalt im Mikrobiom. Und das erreiche ich durch die Dinge, die du gerade genannt hast. Ne? Also pflanzliche Vielfalt, Fermentiertes, aber natürlich auch Mikronährstoffe, Omega-3, Vitamin D und so weiter und so fort. Und irgendwie durchs Weglassen natürlich auch von den Dingen, die Spaß machen. Zucker, Alkohol, ungünstige Fette zu reduzieren. Ne? Und dadurch kann sich letztendlich der Darm wieder neu finden, die Vielfalt aufbauen, Entzündungslevel reduzieren. Wenn wir jetzt aber es nochmal praktischer machen wollen, was hast du so für Quick-Tipps, für wirklich konkrete Tipps, welche Lebensmittel wie einsetzen? Also welche Hebel hat der Hörer, die er direkt morgen umsetzen kann, um eben über einen guten Darm, eine gute Stressresilienz auch aufzubauen?
Also ich würde tatsächlich damit starten, dir die Frage zu stellen, womit startest du deinen Tag? Also da würde ich tatsächlich den Tipp geben, auf jeden Fall schon mal was Ballaststoffreiches einzubauen. Zum Beispiel sowas wie 1 bis 2 Esslöffel Flohsamenschalen am Morgen kann man entweder mit Wasser zu sich nehmen oder aber auch vielleicht über den Joghurt oder ähnliches streuen. Wichtig, da immer viel dazu trinken. Auch sowas wie bei den Hauptmahlzeiten möglichst an eine relativ einfache Formel, würde ich sagen, zu denken. Also mal eine gute Proteinquelle dabei zu haben, eine gute Kohlenhydratquelle und eine gesunde Fettquelle. Also möglichst irgendwie auch nature-based, so würde ich es immer oder beschreibe ich es immer gerne. Aber auch eben was Fermentiertes dabei zu haben, ist eine super Möglichkeit, um da auch nochmal das Mikrobiom zu unterstützen mit ein paar lebenden Bakterien. Auch wichtig, da drauf zu achten, nicht das pasteurisierte Sauerkraut zu holen, sondern eher das ganz frische.
Diese Knolle?
Ah, nee, gibt's tatsächlich schon so im Glas, fertig, aber.
Gott, ich dachte, wir müssen nicht dieses große Sauerkraut zerteilen.
Aber wenn man es halt zum Beispiel super lang gekocht, dann ist es vielleicht nicht mehr so lebendig, aber das gibt's halt mittlerweile schon im Biomarkt, im Discounter auch mittlerweile schon viel, was halt wirklich noch frisch und lebendig ist. Das merkt man dann auch immer, das zischt dann so, wenn du es öffnest und sprudelt noch so ein bisschen. Mhm. Also daran kann man das immer ganz gut erkennen. Und eben, genau, mach dein Teller möglichst bunt. Ich finde, das ist auch eine sehr einfache Regel, auf die man einfach auch schon achten kann. Und auch etwas, was sehr spannend ist, finde ich. Und daran kann man auch oft schnell Verbesserungen merken, wenn man zum Beispiel auch zu Blähbauch oder ähnlichem neigt. Dass man auf die Reihenfolge achtet, wie man isst, sollte man damit Probleme haben. Also eher erst das leicht Verdauliche zu essen und dann das Schwerverdauliche, also grobes Beispiel, erst das Obst und dann das Fleisch und nicht andersherum.
Mhm. Fleisch und Proteine sind schwerer verdaulich, ne?
Genau, ja. Genau. Vor allem auch, wenn man jetzt sagt, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ich möchte mich jetzt mal um die Ernährung, um den Darm kümmern, dass man das Ganze auch ein bisschen langsam angeht. Also jetzt nicht von 0 auf 100 ganz viel Ballaststoffe einbauen, sondern immer mal wieder ein bisschen was einbauen. Bei jeder Mahlzeit ein bisschen, je nach Verträglichkeit, immer super wichtig, weil oft braucht es einfach ein bisschen, ja, Gewöhnungszeit.
Der nicht informierte Hörer würde fragen, was sind denn Ballaststoffe? Was sagst du zu Haferkleie? Weil bin ich jetzt so Fan von geworden. Ich nehme jeden Morgen 2-3 Esslöffel Haferkleie, weil mir gesagt wurde, dadurch habe ich schon den Großteil der Ballaststoffe drin für den Tag.
Das kannst du auf jeden Fall sehr gut machen.
Sehr schön.
Wie ist es am liebsten?
Ich mache das einfach ins Porridge. Also
okay.
Mach Porridge ohne Zucker. Tatsächlich. Ohne Alkohol.
Sehr gut.
Und dann habe ich einfach das Gefühl, ich habe morgens schon was für meinen Darm gemacht. Flohsamenschalen mache ich auch seit einer Zeit.
Mhm.
Und das sind ja so super einfache Sachen. Die hat man ja super schnell gemacht. Kosten nicht wirklich was. Hat man schon was fürs Darmmikrobiom gemacht und somit für seine Stressresilienz auch.
Ja, richtig gut. Ja, ich persönlich mag es am liebsten so mit einem Smoothie oder einem Saft irgendwie in den Tag zu starten.
Mhm.
Da hat man auch immer schon die Möglichkeit, super viel irgendwie auch reinzumischen.
Ja.
Beim Saft ist natürlich so, da hast du dann die Ballaststoffe ja nicht dabei, aber beim Smoothie halt super gut.
Mhm.
Das merkt man auch an der Verdauung, falls jemand da ein Thema hat.
Mhm.
Lohnt sich mal auszuprobieren. Aber natürlich immer schön grün.
Rohkost?
Genau, also bei Rohkost darf man auf jeden Fall auch darauf achten. Einmal, ob man es gut verträgt, viel Rohkost und vor allem auch nicht unbedingt abends, sondern vielleicht eher über den Tag verteilt oder morgens, weil es sonst auch gerne mal schwer im Magen liegen kann und im Bauch und im Darm.
Ja, auch spannend, weil im Lanzerhof erinnere ich mich, waren auch viele, gerade so Models, die meinen, abends super viel Salat einfach nur zu essen, aber dann letztendlich sich dadurch auch eine Dysbiose eingehandelt haben, ne, und dann auch natürlich auch damit nicht viel gekonnt haben.
Mhm.
Ich hoffe, der Hörer hat mitgeschrieben. Das sind ja letztendlich auch super leicht umsetzbare Sachen. Würden wir das jetzt nur den Leuten empfehlen, die auch eine Diagnostik gemacht haben, oder würdest du sagen, hey, muss ich jetzt ab morgen all meine Kunden zwingen, zu sagen, ey, achte doch mal auf die und die kleinen Sachen im Alltag, um wirklich sicher zu gehen, dass dein Darm okay ist, wenn wir schon an Stressresilienz so viel arbeiten.
Ich würde sagen, es lohnt sich unbedingt, auf den Darm und die Darmgesundheit zu achten. Auch die Tipps am besten alle befolgen.
Ja. Nein.
Also es auf jeden Fall zu versuchen, da immer mal Step für Step sich ranzutasten, finde ich super wichtig. Darmdiagnostik lohnt sich schon, würde ich sagen, aber je nach Fall eher Step 2. Weil oft lässt sich einfach durch diese Veränderungen der Ernährung oder auch des Lifestyles einfach schon so viel verändern.
Dann können sich meine Kunden jetzt schon mal freuen. Die rollen immer schon mit den Augen, wenn ich das Thema Darm anspreche, weil sie natürlich ungern fasten oder kuren wollen. Aber das braucht es ja vielleicht auch eben gar nicht unbedingt, sondern ein paar einfache Hebel reichen da schon. Ja, total spannend. Also für mich auch nochmal ein paar Sachen, die ich mitnehme, auch nochmal wirklich mehr auf das Holistische auch zu gehen und nicht, ich sag mal, bei der Stressresilienz nur auf klassischen, worauf ich ja dann letztendlich viel gehe, ist das Nervensystem. Wie regulieren wir das Nervensystem? Was machen wir mit inneren Kritikern und Antreibern, mit Glaubenssätzen, die uns zum Pushen bringen, die letztendlich natürlich auch den Darm schlechter machen, ja, haben wir heute gelernt. Auch der Grund, warum wir wahrscheinlich in Kapstadt viele Unternehmer kennengelernt haben, die haben alle recht starke Antreiber, pushen viel, die natürlich dann auch einen dysregulierten Darm haben, komisch, aber wahrscheinlich in beide Richtungen eben der Zusammenhang. Das ist ja nicht nur das eine, sondern da eben anzusetzen, gleichzeitig bestenfalls oder recht zeitnah dann eben aber auch am Darm anzusetzen, ne, und auf allen Ebenen für Ordnung zu sorgen.
Würde ich direkt so unterschreiben. Also ich finde es auch super wichtig, einfach nicht nur an einem Ende anzusetzen. Also nicht nur ist gesünder, sondern eben auch einfach nicht nur mach ein bisschen Nervensystemregulation, sondern beides wirklich irgendwie zusammenzudenken, auch zu gucken wirklich, was steckt dahinter, welche Themen beschäftigen einen.
Ja.
Und ich glaube, dann ergibt sich einfach ein rundes Bild irgendwo auch. Vor allem lässt das noch mehr Chance zu gucken, was sind wirklich die Ursachen hinter Themen, die entstehen, sei es mental, körperlich, oder auch im Darm.
Und dann ergibt sich ja ein total komplexes, holistisches Bild. Wir haben ja nicht nur über Darm gesprochen, nicht nur über Nervensystem, also was eher so aus meiner psychologischen Sicht, sondern auch über Mikronährstoffe. Das heißt, da kommt noch ein Faktor rein und am Ende geht's, glaube ich, und das ist auch mein Anspruch und der Anspruch auch, wenn Leute oder Kunden mit dem Thema Stressresilienz auf mich zukommen, darum, dass wir von all den Ebenen eben rangehen und wirklich holistisch alles durchgehen. Okay, Darm, Mikronährstoffe, der mentale Aspekt natürlich auch. Und ich glaube, das ist ganz cool und es ist auch ganz cool, dass wir das gemeinsam starten. Genau eben das anbieten können, was es eigentlich schon lange hätte geben müssen. Also wenn wir ehrlich sind, diese, warum behandeln wir immer nur einzelne Symptome, aber nie die Achsen? So, lass uns Achsen behandeln, lass uns holistisch arbeiten. Und es ist ja auch super spannend, macht ja auch Spaß irgendwo.
Total. Ich finde es immer wieder faszinierend aufs Neue. Ja. Nicht nur bei anderen Klienten, sondern eben auch immer wieder bei einem selber auch zu beobachten.
Ja.
Weil also mein Körper gibt mir sofort Feedback, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich würde sagen, das hat auch gedauert, bis man da überhaupt irgendwie auch sensibilisiert wird für. Mhm. Ich kenne es selber von eigenen Beschwerden. Das ist auch irgendwie der Weg, weshalb ich überhaupt so ins Thema gerutscht bin irgendwie. Mhm. Man kann das an sich selbst einfach so schön beobachten. Und es ist so spannend, einfach seinen Körper zu beobachten und seinen Kopf zu beobachten.
Ja. Wenn man es denn überhaupt wahrnimmt. Ne? Das ist so ein anderes Thema. Genau. Das heißt, ich glaube, viele nehmen es gar nicht richtig wahr. Dann ist es, glaube ich, so, dass sie natürlich dann auch erst kommen, wenn die Symptome da sind. Und selbst die nehmen sie erst sehr spät wahr. Aber ich glaube, das ist ein ganz cooler Ansatz, von allen Seiten ranzugehen. Ich werde auf jeden Fall auch dein LinkedIn in die Shownotes packen. Und die, die uns auf LinkedIn folgen, die haben sowieso schon gesehen, dass wir eine gemeinsame Sache machen und eben holistische Arbeiten an den Themen. Und ja, wer Fragen hat, kann dann natürlich auch gerne dir schreiben, mir schreiben, uns schreiben, wie auch immer. Dann danke ich dir, dass du da warst für das spannende Gespräch. Ich freue mich natürlich auf die komplette folgende Achsenarbeit, die wir gemeinsam machen.
Ich freue mich auch. Danke dir.